Ja, liebe Geschwister, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich heute Abend unter euch sein darf und dass so viele gekommen sind, um das Wort Gottes zu hören, das Wort Gottes, das uns zurüsten will auf dem Weg unserer Nachfolge, das uns zeigt die Gefahren auf diesem Weg, die Irrwege, die am Rande des geraden und schmalen Weges aufgebaut worden sind von dem Widersacher, dass wir diese Dinge durch Gottes Gnade durchschauen können und erkennen können. Ja, wir brauchen das in der heutigen Zeit und diese Vorträge, die geplant sind, sollen ja das Thema haben, die charismatische Bewegung, wie sie biblisch zu beurteilen ist. Und ich denke, dass das in der heutigen Zeit einfach doch ein ganz wichtiges Thema ist, weil diese Bewegung und ihre Lehren, ihre Lieder, ihre Einflüsse eigentlich in allen biblischen Gemeinden doch hineindringen, mindestens in der jüngeren Generation, und dass eine geistliche Auseinandersetzung, eine biblisch gegründete Auseinandersetzung mit diesen Lehren einfach etwas ganz, ganz Wichtiges für uns ist. Da geht es nicht darum, dass wir streiten wollen, dass wir unbedingt uns beschäftigen wollen mit irgendwelchen verkehrten Dingen als Selbstzweck, sondern es geht darum, dass wir wirklich in ungeteilter Liebe dem Herrn Jesus nachfolgen können, dass wir in Treue den Weg gehen, den das Bibelwort uns zeigt und uns davon nicht ablenken lassen, von allerlei Wind der Lehre, durch das wir hin und her getrieben werden und das Ziel aus dem Auge verlieren. Das sind die Gefahren und davor möge uns der Herr durch sein gutes Wort, durch die Lehre des Wortes bewahren. Ich möchte, bevor ich den heutigen Abendvortrag halte, einfach noch ein kurzes Zeugnis geben, wie ich überhaupt zu diesem Thema komme, dazu einen Vortrag zu halten. Das hat eine ganz persönliche Vorgeschichte. Ich bin aufgewachsen in einem nicht wirklich gläubigen Elternhaus, in einem evangelisch-kirchenchristlichen Haus, wo man zweimal im Jahr vielleicht in die Kirche gegangen ist und wo sonst der Herr Jesus und die Bibel gar keine Rolle gespielt hat. Und als ich 13, 14 Jahre alt war, geriet ich unter den Einfluss des damaligen, ganz stark wirkenden Zeitgeistes der 60er Jahre, dieser sogenannten anti-autoritären Studentenrevolte. Da wisst ihr wahrscheinlich nicht so viel darüber, als damals linke Studenten, Rudi Dutschke und andere, auf die Straße gingen, als Parolen der Rebellion, marxistische Parolen durch Deutschland gingen und als die ganzen Werte, die oftmals ja auf der Bibel noch gegründet waren, der älteren Generation umgestürzt wurden. Und wir haben damals die Sprüche eines Verführers wie Mao Zedong, dieses großen kommunistischen Führers und Schlechters und Diktators, geschätzt. Alle Wahrheiten des Marxismus, Leninismus lassen sich in dem einen Wort zusammenfassen: Rebellion ist gerechtfertigt. Das ist eine Parole des Teufels gewesen. Und es hat viele junge Menschen in der damaligen Zeit angesteckt. Wir wollten rebellieren gegen die Eltern, gegen die ältere Generation, gegen die Werte. Und das haben wir auch getan. Ich geriet dann auch in den Einfluss des Marxismus, habe also Marx und Freud gelesen und habe mein Leben vergiftet mit diesen Theorien und war viele Jahre ein linker Aktivist. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Dinge nicht wirklich wahr sind und dass sie auch nicht tragen können, dass sie ein Leben nicht tragen, keinen Sinn geben können im Leben. Und es geschah dann, dass ich begonnen habe, mich mit dem echten Sinn des Lebens zu beschäftigen. Wozu bin ich überhaupt auf der Welt? Es kann nicht sein, dass es nur darum geht, irgendwelche Weltveränderungen zu machen oder Geld zu verdienen und mal ein Haus zu bauen, eine Karriere zu verfolgen. Und zunächst einmal habe ich mich dann mit ganz falschen Dingen beschäftigt, mit New Age, mit Yoga und Hinduismus, Buddhismus, mit allen möglichen fernöstlichen Heilslehren Und das Christentum war für mich das Allerletzte. Das hätte ich überhaupt nie kennenlernen wollen. Aber irgendwann habe ich doch gemerkt, nachdem mich diese ganze Lektüre unbefriedigt gelassen hat, ich habe meditiert, ich habe alles Mögliche versucht und es war einfach, es hat mir nicht geholfen, diese innere Leere und Finsternis in meinem Herzen zu überwinden. Und dann habe ich doch einmal die Bibel gelesen. Und das Wunderbare war, dass durch Gottes Gnade in der Bibel mir der Herr Jesus Christus ganz groß wurde, besonders im Johannesevangelium, als der Sohn Gottes, als der, der wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das habe ich immer mehr verstanden. Ich hatte keine Christen um mich herum, die mich angeleitet hätten. Ich habe nur für mich selber gelesen und habe irgendwann gemerkt, du musst dich entscheiden. Es gibt zwei Wege für dich. Entweder machst du so weiter wie bisher, dass du mit deiner Sünde lebst und sie kultivierst und einfach deinem Eigenwillen folgst, oder du musst dich für den Herrn Jesus Christus entscheiden. Und das war durchaus noch ein Kampf, aber an einem Punkt durfte ich durch Gottes Gnade die Entscheidung für den Herrn Jesus fällen. Da war ich 30 Jahre alt. Und als jung bekehrter und jung geborener Christ, als Kind Gottes, bin ich voll Freude auf die Suche gegangen nach einer guten christlichen Gemeinschaft, wo andere Gläubige sind. Ich bin zunächst in einer evangelischen Landeskirche gelandet und ich war schockiert über das, was da geboten wurde. Der Pfarrer war nicht gläubig, hatte, glaube ich, sogar Alkoholprobleme, wie ich nachher erfahren habe. Und dem seine Bibelstunde hat mich so deprimiert, dass ich gedacht habe, das kann es nicht sein. Dann bin ich von dort weg und dann bin ich in eine Methodistengemeinde gekommen. Das ist eine Freikirche, die hier im Westen schon sehr weit von der biblischen Grundlage weggekommen ist. Da hatten wir dann einen bibelgläubigen älteren Prediger und einen jungen Prediger, der hat die liberale Theologie gehabt. Das heißt, er hat nicht mehr geglaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass wir erlöst werden durch das Blut. Und er wollte uns genau zu dem bekehren, was ich eigentlich gerade hinter mir gelassen hatte, nämlich zur Friedensbewegung und zu alternativem Leben. Das hat er gemeint, das sei der Sinn des Lebens und die Botschaft Jesu Christi, ja? Politik und Ökologie. Und haben wir gemerkt, das kann es nicht sein. Ja? Da sind wir nicht gewachsen als Christen. Meine Frau und ich, wir haben uns da gemeinsam einfach auch auf diesem Weg begeben und haben gesucht, wo gibt es eine gute Gemeinschaft. Und da kam eine ältere Frau aus dieser Kirche, kam auf uns zu und hat gesagt, ihr sucht doch nach mehr. Ich werde euch sagen, wo ihr das findet. Und dann hat sie uns eingeladen in einen Hauskreis, in eine Hausversammlung, die so ganz für sich stattfand, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Gemeinden hingingen und das war charismatisch. Ich war als junger Christ schockiert, als sie plötzlich anfingen, in Zungen zu singen, also in einem völlig unverständlichen Kauderwelsch zu singen. Sie haben Weissagungen gebracht. Ich habe den Eindruck, der Herr will dir etwas sagen. Ich habe gedacht, was ist denn das? Ja, ich habe bisher immer nur in der Bibel gelesen. Ich dachte, das Wort Gottes ist das, wodurch der Herr redet. Ich war verwirrt. Ich war auch erstmal misstrauisch. Aber ich bin doch immer wieder hingegangen. Und dann hat immer mehr eigentlich die Faszination, die Anziehungskraft dieser Dinge auf mich eingewirkt. Und schließlich haben wir uns geöffnet für diese ganzen Lehren, haben gedacht, jawohl, wir brauchen auch die Geistestaufe, wir brauchen auch die Weissagung, das Zungenreden. Und wir waren dann bereit, uns die Hände auflegen zu lassen in einem charismatischen Missionswerk. Und dann waren wir Charismatiker geworden. Wir hatten diesen Geist empfangen, wir haben in Zungen geredet, wir haben Eindrücke bekommen in Anführungsstrichen und waren dann mit zunehmender Begeisterung Charismatiker. Das bedeutete, dass wir aus der Methodistengemeinde weggingen, dass wir in einen diese charismatische Hauskreis gingen, der wurde bald zu einer Gemeinde ausgebaut und da wuchs das, Leute kamen dazu und ich wurde einer der Mitglieder der Gemeindeleitung dort, als ein ganz junger, unreifer Christ, völlig unmöglich, aber es war einfach so und ich habe auch gedacht, das ist Gottes Führung. Ja, und dann haben wir jahrelang da gearbeitet. Meine Frau war im Lobpreisteam, also in dieser Gruppe, die von der Musik her den Lobpreis anleitet. Ich habe auch eine Zeit lang mitgesungen, wir haben da manche Erfahrungen gesammelt und wir dachten, wir sind auf einem ganz tollen Weg, Jesus nachzufolgen und Erweckung zu erleben und wie Gott Großes tut in Leonberg, in der Stadt, wo wir her sind. Da gab es Visionen, was Gott alles tun wollte. Eine christliche Schule sollte entstehen, ein Seelsorgezentrum, ganz große Dinge sollten da kommen. Und dann hat Gott eingegriffen. Dann kam es zu einer Krise in dieser Gemeinde und die entstand dadurch, dass diese Gemeinde eigentlich ein Teil eines übergeordneten Missionswerkes war. Die Zentrale saß im Schwarzwald und der Leiter unserer Gemeinde war ein sehr stark charismatisch begabter Prophet und er war aber dieser Leitung untergeordnet. Und jedes Mal, wenn wir uns zu einer Sitzung getroffen haben, war immer einer aus Altensteig von der Zentrale dabei. Und das hat diesem Mann nicht gefallen. Dieser Prophet kam eines Tages zu uns und hat gesagt, in dieser Gemeinde soll nur einer das Sagen haben, nämlich ich. Und deswegen müssen wir uns aus diesem Missionswerk herauslösen. Und wir als Brüder in der Gemeindeleitung oder Teilnehmer in der Gemeindeleitung haben gesagt, naja gut, das kann ja sein, wenn das Gott so sagt, aber wir müssen doch mit den anderen reden und müssen das friedlich lösen durch Verhandlungen. Und er hat gesagt, nein, das geht nicht, sondern wir müssen einseitig uns lossagen. Und in dieser Praxis hat er uns immer wieder illegal versammelt, hinter dem Rücken dieser Zentrale im Schwarzwald und hat damit gelogen und betrogen. Seine eigenen Arbeitgeber und Vorgesetzten hat er belogen und hat auch uns alle möglichen schlechten Sachen erzählt, hinter ihrem Rücken über sie. Und irgendwann wurde mir bewusst, dass das eigentlich Sünde ist. Dass dieser Mann eigentlich lügt und betrügt. Und es kam dann noch dazu, dass er auch sich Sünden moralischer Art in der Seelsorge an Frauen zu Schulden hat kommen lassen. Und dann plötzlich wurde mir mit Erschrecken klar, dieser Mann hat ständig Offenbarungen eines Geistes gehabt. Er hat Engel gesehen, er hat Visionen gehabt, er hat große Dinge gesehen. Aber das konnte nicht der Heilige Geist sein, denn dort, wo unbereinigte Sünde ist, da wirkt nicht der Geist Gottes. Das kann nicht sein, dass es echte Offenbarungen waren bei einem Mann, der so in Sünde gelebt hat. Und dann wurde uns schlagartig bewusst, wir sind verführt worden. Wir haben die ganze Zeit, viele Jahre, den Eingebungen eines Geistes geglaubt, der kann nicht der Heilige Geist sein, wie wir immer gedacht haben. Das war für uns ein Schock. Wir haben uns daraufhin rasch aus dieser Gemeinde zurückgezogen. Wir konnten da nicht mehr weitermachen. Und dann geschah eine Zeit des Zerbruchs. Wir waren in Not. Wir wussten nicht mehr weiter, was war eigentlich los. Wir haben ja alles wurde biblisch begründet und wir dachten, wir sind auf dem richtigen Weg und jetzt war alles zerbrochen. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass wir Schritt für Schritt Licht bekamen. Die Zusammenhänge der Verführung uns deutlicher wurden, bis wir an einen Punkt kamen, wo wir gesagt haben, wir müssen uns von diesem Geist lossagen, den wir damals in unser Leben hineingelassen haben. Und als wir das getan hatten, kam eine große Befreiung und eine Wende auch in unserem geistlichen Leben, dass wir plötzlich wieder biblisch nüchtern denken konnten, dass wir Zusammenhänge erkannten, die uns vorher völlig verborgen waren, dass auch das Wort Gottes uns ganz neu groß wurde. Ich habe dann wirklich das Bedürfnis verspürt, diese ganzen Lehren, die uns damals gelehrt worden sind, von der Bibel her noch einmal zu überprüfen. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und da wurde mir bewusst, dass diese Dinge Verführung sind, Verdrehung der Schrift. Daraus entstand ein größeres Buch, das es auch heute noch gibt, die charismatische Bewegung im Licht der Bibel, in der diese ganzen Lehren der Charismatiker biblisch beurteilt und widerlegt werden. Und daraus entstand auch der Auftrag, in dem ich auch heute noch stehe, zu warnen anhand der Bibel vor dieser Bewegung, in der wir selber waren und deren verführerische Macht wir am eigenen Leib kennengelernt haben. Soweit also einfach mal zur Einleitung, dass ich hier spreche als ein persönlicher Zeuge, der aus dieser Bewegung kommt und zugleich auch als ein Zeuge des Wortes Gottes. Und das ist natürlich das Wichtigere, nicht die Erfahrung, sondern was sagt die Bibel dazu. Und das wollen wir heute Abend auch miteinander betrachten. Das Thema des heutigen Vortrags lautet ja die charismatische Bewegung, endzeitliche Erweckung oder endzeitliche Verführung. Und am Anfang wollen wir einfach uns nochmal bewusst machen, dass das ist eigentlich der große Anspruch der Pfingst- und charismatischen Bewegung ist. Wenn ich charismatische Bewegung sage, meine ich die Pfingstbewegung immer mit. Wir werden das vielleicht nochmal miteinander klären können. Da gibt es gewisse Unterschiede, aber im Wesentlichen sind sie gemeinsam auf einer verführerischen Linie. Der Anspruch dieser charismatischen Bewegung ist, wir sind eine große endzeitliche Erweckungsbewegung. Die Pfingstbewegung ist deshalb entstanden nach ihrer eigenen Darstellung, weil angeblich Gott am Ende der Zeit noch einmal seinen Geist wie zu Pfingsten neu ausgießen würde und damit auch angeblich neu alle die Charismen, die Gnadengaben der urapostolischen Zeit wie Wunderzeichen, Zungenreden, Prophetenoffenbarungen, dass die alle noch einmal kommen sollten. Und diese Erweckungsbewegung sollte zweierlei bringen, dass nämlich die Gemeinde noch einmal die apostolische Zeit in einer unwahrscheinlichen Blüte und Entfaltung erfahren sollte, sodass es auch wieder neue Apostel gibt, neue Propheten, das Wunder geschehen. Und dann das andere ist, dass gelehrt wird nach Joel 3, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, dass praktisch eine weltweite Massenerweckung geschehen würde. Das behaupten die Pfingstler und Charismatiker. Gott wird seinen Geist so ausgießen auf alle Menschen, dass Millionen oder Milliarden sogar zum Glauben kommen und Christen werden. Das ist ihre Behauptung. Ja? Und sie sehen sich als die Vorhut, als den Anfang dieser weltweiten Massenerweckung. Und ich möchte das noch einmal untermauern durch ein Zitat von einem bekannten charismatischen Propheten aus USA. Rick Joyner heißt er. Und er hat eine Vision gehabt, wie diese Endzeiterweckung angeblich ablaufen sollte. Und daraus zitiere ich jetzt mal ein paar Dinge. Der Herr hat vielen seiner Propheten offenbart, dass es bald eine große Ausgießung seines Heiligen Geistes geben wird. Diese Erweckung wird gewaltiger sein als alle vorherigen. Eine Vielzahl von Propheten, Lehrern, Pastoren und Aposteln, ausgestattet mit dem Geist des Pinchas, wird aufstehen. Große Menschenmassen werden dem Herrn zuwandern und der Zustrom wird an manchen Orten so stark sein, dass auch sehr junge Christen große Gemeinschaften von Gläubigen leiten werden. Arenen und Stadien werden allabendlich überfüllt sein, weil die Gläubigen die Apostel und Lehrer hören wollen. Gegen Ende des Zeitraums, den diese Vision umspannt, wird der Leib Christi wie ein großer, mächtiger Strom sein, der sich so frei und ungehindert bewegen wird wie der Wind. An einem Tag werden Treffen in großen Hallen und Stadien stattfinden, am folgenden Tag dann wieder im Stadtpark und in Privathäusern. Große Versammlungen, bei denen die ganze Stadt auf den Beinen ist, werden spontan entstehen. Ungewöhnliche Wunder werden die Regel sein. Und solche, die heute noch die Ausnahme sind, werden dann ganz selbstverständlich schon von jungen Gläubigen gewirkt werden. Den Heiligen werden Erscheinungen von Engeln vertraut sein. Und manchen wird für längere Zeit die sichtbare Herrlichkeit des Herrn im Gesicht anzusehen sein, während die Kraft Gottes in besonderer Weise durch sie wirksam ist. Diese Ernte wird so groß werden, dass niemand auf den Gedanken kommt, zurückzublicken und sie mit der frühen Christenheit zu messen. Jeder wird sagen, dass sich der Herr den besten Wein zweifellos bis zum Schluss aufgehoben hat. Die frühe Kirche war wie eine Opfergabe der Erstlingsfrüchte und dies wird in der Tat die Ernte davon sein. Von dem Apostel Paulus sagt man, er habe die Welt auf den Kopf gestellt. Von den Aposteln, die bald gesalbt werden, wird man sagen, sie haben eine auf dem Kopf stehende Welt wieder auf die Beine gebracht. Nationen werden erzittern, wenn ihr Name genannt wird. In diesen Tagen werden viele tagtäglich mit Zeichen und Wundern leben. Es wird für sie so normal werden wie das Manna für das Volk Israel in der Wüste. Der Herr wird noch nie dagewesene Wundertaten, die sogar die biblischen Wunder bei weitem überragen werden, für sein Volk vollbringen. Sie werden völlig natürlich erscheinen, weil uns die Gegenwart des Herrn stärker bewusst sein wird als die Wunder, die er vollbringt. In diesen Tagen wird er seinem Volk sehr nahe sein. Soweit also Rick Joyner in seinem Buch Die Vision von der großen Ernte. Wir müssen uns bewusst machen, dass diese Theorie und diese Vision für viele junge, unerfahrene Christen sehr anziehend ist. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass zweimal in diesem Text Rick Joyner ganz bewusst davon redet, dass junge Christen schon ganz Großes tun, dass sie angeblich schon ganze Gemeinden leiten werden, obwohl die Bibel eigentlich sagt, dass es sollten Älteste sein, die auch eine gewisse Reife und geistliche Erfahrung haben. Ja. Und es wird gesagt, sie werden große Wunder tun, beeindruckende Wunder. Und das ist genau auch diese unterschwellige Botschaft dieser Leute, die sagen den unreifen, fleischlichen Christen, wenn du dich uns anschließt, wenn du diesem Geist dich öffnest, dann wirst du was Tolles erleben. Dann wirst du ganz groß dabei sein und du kommst auch ganz groß raus dabei. Ja? Du wirst das Werkzeug sein, durch das Gott ganz Großes tun wird. Du musst dich nur diesem Geist zur Verfügung stellen, dann kommt die Erweckung durch dich. Und diese Sache ist attraktiv. Ja? Viele Leute leiden unter einer gewissen Schwäche und manchmal auch Kraftlosigkeit in biblischen Gemeinden, im eigenen Leben und sie wünschen sich Erweckung. Und Erweckung ist ja an sich auch etwas Gutes. Es gibt eine biblische Erweckung, aber es gibt auch eine unbiblische, eine Scheinerweckung, die gar nicht wirklich Erweckung ist. Und das können viele Christen heute nicht auseinanderhalten. Deswegen folgen sie diesen Lehren der Pfingst- und charismatischen Bewegung mit zunehmender Begeisterung und es werden immer mehr, die sich diesen Dingen öffnen. Ich will doch auch dabei sein. Das war auch mein Gedanke. Ich will doch auch so ein Kanal Gottes sein, durch den Gott Großes redet und wirkt. Ja? Und dahinter steckt oft auch Hochmut und dass man selber groß rauskommen will. Und das wird da auch gefördert. Ja? Ja, wenn wir solche Dinge hören, Gott hat mir eine Vision gegeben, es gibt eine große Erweckung. Was sollen wir da tun? Viele lassen sich beeindrucken und folgen diesen Dingen. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt uns, dass wir prüfen sollen. Das ist ein ganz wichtiges Gebot. Wir finden es in 1. Johannesbrief. Das will ich mit uns lesen. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Das Wort Gottes warnt uns. Glaube nicht jeder Botschaft, die da im Namen Jesu Christi verbreitet wird. Prüfe die Dinge. Ja, wie sollen wir denn prüfen? Wir können sagen, ja, wie fühle ich mich denn? Fühle ich, dass das was Schönes ist oder gefällt mir das? Das kann nicht der Maßstab sein. Wenn wir prüfen wollen, dann müssen wir prüfen an dem Wort Gottes. An dem, was Gottes Geist seinen heiligen Propheten und Aposteln eingegeben hat, das muss der Maßstab sein, an dem wir alles prüfen müssen. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Alles wirklich göttliche Wirken stimmt mit dem inspirierten Wort der Schrift überein, mit dem, was Gott in der Bibel gesagt hat. Gott widerspricht sich nicht. Gott sagt nicht in der Bibel das eine und dann tut er etwas ganz anderes. Ja? Und deswegen ist die Bibel der untrügliche Maßstab, an dem wir jede Bewegung, jede Lehre prüfen müssen. Und das wollen wir auch in diesem Vortrag miteinander tun. Das geschieht hier natürlich nur sehr unvollkommen. Wer da tiefer sich beschäftigen will, den will ich verweisen auf mein Buch, Die charismatische Bewegung im Licht der Bibel. Und auch, es wird auch dann morgen Broschüren geben, wo diese Vorträge in schriftlicher Form nachgelesen werden können. Aber heute wollen wir einfach mal versuchen, soweit es im Rahmen eines solchen Vortrags möglich ist, von der Bibel her zu prüfen, stimmt diese Vision von der Endzeiterweckung? Haben wir in der letzten Zeit wirklich solch eine gewaltige Geistesausgießung zu erwarten, wie die Pfingstler und Charismatiker es behaupten? Was sagt die Bibel über die letzte Zeit? Es ist eine ganz interessante Sache, das einmal systematisch zu studieren und nachzulesen. Ich kann hier nur einige Ausschnitte bringen. Was sagt die Bibel über die Welt in der letzten Zeit? Stimmt es, dass sich Millionen Menschen und Milliarden Menschen, ganze Völker, ganze Städte bekehren werden? Die Charismatiker sagen ja zum Beispiel, der Peter Wenz bei uns in Stuttgart, so ein charismatischer Superpastor, 3000 Leute in seinem Gottesdienst, Stuttgart für Jesus, ganz Stuttgart wird sich bekehren. Stimmt das? Kann das sein in der heutigen Zeit? Lesen wir mal, was der Herr Jesus über diese letzte Zeit vor seiner Wiederkunft schreibt. Ich denke, darüber sind wir uns einig, wir leben in der Endzeit. Die Endzeit ist die Zeit kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und darüber lehrt der Herr uns in Matthäus 24 ganz grundlegende Dinge. Wir werden da nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt lesen wir mal Matthäus 24, Vers 37. Da heißt es, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Also der Herr selbst, der große Prophet, von dem Mose gesprochen hat, er sagt, in der Zeit vor meiner Wiederkunft wird es sein wie in den Tagen Noahs. War das eine Zeit der Erweckung, wo die Menschen begierig waren, zu Gott zu kommen, wo sie sich in Scharen bekehrt haben? Lasst uns einmal kurz lesen, was im ersten Buch Mose über diese Zeit, die Tage vor der Sintflut, geschrieben steht. Das ist die biblische Diagnose von unserer heutigen Zeit auch. 1. Mose 6, Vers 11. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Und Vers 5 heißt es auch, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Die Bibel sagt, in der Endzeit werden die Menschen immer gottloser werden, so wie es vor der Sintflut war. Sie werden verstockt sein, sie werden nicht darauf hören, wenn man sie warnt. Sie werden weitermachen wie bisher. Und sie werden immer schlimmere Sünden betreiben gegen den heiligen Gott. Das ist die biblische Diagnose der Endzeit. Und ihr Lieben, wir schauen uns um in unserer Gesellschaft und wir stellen fest, es stimmt. So ist es auch wirklich. Ich lese noch aus dem Lukas-Evangelium einen zweiten Vergleich, den der Herr Jesus anbringt, um unsere Zeit zu kennzeichnen, diese Zeit vor seiner Wiederkunft. Er sagt nämlich in Lukas 17, Vers 28 folgende: Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Auch hier wieder eine ganz eindringliche Botschaft. Ja, die Zeit vor der Wiederkunft Jesu, da wird die Verderbnis und die Sünde so schlimm sein, dass das Gericht hereinbrechen muss. Und das sind unsere Tage. Die Tage vor der Wiederkunft des Sohnes des Menschen. Und wenn wir uns bewusst machen, dass gerade heute die Sünden Sodoms in ganz besonderer Weise auch in unserer Gesellschaft wieder salonfähig werden und propagiert werden, dann müssen wir die Zeichen der Zeit verstehen. Ja? Es ist tatsächlich so. Es gibt keine Massenerweckung. Es gibt nicht, dass ganze Städte sich zu dem Herrn Jesus bekehren, sondern die Menschen werden immer gottloser und immer böser. Und irgendwann muss das Zorngericht Gottes vom Himmel über diese Dinge kommen. Das muss geschehen. Gott ist heilig und gerecht. Gott lässt nicht mit sich spaßen. Deswegen, wer heute noch in diesem Sündenleben steckt, wenn jemand hier sein sollte, dann soll er sich bekehren, jetzt noch, wo Zeit dazu ist. Wir wissen nicht, wie lange diese Zeit ist, und wenn dann das Gericht kommt, wenn der Sohn des Menschen als Richter kommt über diese Welt, dann wehe denen, die keine Buße getan haben. Dann müssen sie sagen, verbergt uns ihr Berge, der Zorn des Lammes ist gekommen. Das ist eine schreckliche Zeit, die kommt noch. Also wir sehen, die Bibel sagt überhaupt nichts darüber, dass sich Millionen, ganze Völker und Massen bekehren würden, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Das ganze Gegenteil ist der Fall. In Sodom wurden im Grund nur 3 Menschen gerettet. Ja? Bei Noah waren es 8 von vielen Millionen. Und so ist die wahre Gemeinde eine kleine Schar, eine Minderheit, die da gerettet werden wird. Und die große Masse wird wegen ihrer Gesetzlosigkeit dem Zorngericht Gottes verfallen. Das ist die biblische Wahrheit. Genauso sehen wir, dass diese Endzeiterweckung nicht biblisch sein kann, an solchen Aussagen wie zum Beispiel die Hure Babylon in Offenbarung 18 zum Beispiel, wo es heißt, durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Wenn jetzt in der Endzeit alle Völker zu Christus bekehrt wären, wo wären dann die Leute, die sich von der Hure Babylon verführen ließen? Wo wären die Leute in Offenbarung 13, die ihre Knie vor diesem Bild, dem Götzenbild des Antichristen beugen und die den Satan anbeten? Ja? Da wird ja auch gesagt, dass das Massen sind, ganze Völker, die sich da verführen lassen. Das stimmt nicht zusammen, was die Charismatiker sagen und was die Bibel sagt über die Endzeit. Die Bibel sagt, die Endzeit führt zu dem großen Tag des Herrn. Sie führt dazu, dass Gott Gericht übt über die ganze Gottlosigkeit, und da gibt es keine Massenerweckung vor dieser Zeit. Sondern die Bibel sagt, was ist die Gemeinde? Fürchte dich nicht, du große Herde, du kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Die wahre Gemeinde ist eine kleine Herde. Sie ist eine herausgerufene. So heißt ja das Wort Ekklesia ganz wörtlich. Ja? Und das ist die biblische Wahrheit. Und alles andere ist Verführung. Noch eine andere Frage wollen wir uns stellen. Die Charismatiker sagen ja, in der Endzeit wird die Gemeinde wieder genauso herrlich und kraftvoll dastehen wie in der Apostelzeit. Sie wird Apostel und Wundertäter haben, Propheten, und es werden ganz große Wunder geschehen. Und auch diese Frage müssen wir uns einmal ganz nüchtern vorlegen. Stimmt es, dass für die Gemeinde die Endzeit vor der Wiederkunft Jesu Christi die herrlichste und kraftvollste Zeit ihrer ganzen Existenz ist? Ja? Wir haben ja gelesen, Rick Joyner hat gesagt, im Vergleich zu der Endzeitgemeinde war die apostolische Urgemeinde gar nichts. Ja? Es wird viel besser, viel größer, viel herrlicher. Was sagt die Bibel über die Gemeinde in der letzten Zeit, über den Zustand der Christenheit? Ich möchte nur 2 Aussagen anführen aus dem 2. Timotheusbrief. Es ist ein prophetischer Brief, ein Brief, der sehr viel von der Endzeitsituation spricht und den wir sehr gut studieren sollten. 2. Timotheusbrief ist ein ganz wichtiger Brief für uns, um uns zu ermuntern, im Glauben zu überwinden in dieser letzten Zeit. Ja, und was lesen wir da im 3. Kapitel 2. Timotheus 3, Vers 1 und folgende? Eine inspirierte Prophetie, die wirklich von Gott ist. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Nicht herrliche Zeiten, nicht Erweckungszeiten. Schlimme Zeiten steht hier. Vers 2. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ihr Lieben, da wird ein göttliches Bild der endzeitlichen Christenheit gezeichnet. Und das spricht nicht von Erweckung und Herrlichkeit, sondern es spricht von Abfall. Das spricht davon, dass es viele unechte Christen gibt. Die reden zwar noch davon, dass sie an Gott glauben und Jesus lieben, aber in Wirklichkeit leben sie wie die Sünder, wie die Gottlosen. Ihr Lieben, diese Worte sind für uns alle aufgeschrieben zur Selbstprüfung. Wir können nicht sagen, ah ja, das sind die anderen. Ja? Sondern der Geist dieser Gesetzlosigkeit, der ist hier und der ist auch in der heutigen Zeit bei den Gläubigen am Wirken. Ich weiß nicht, ob das uns nicht auch etwas zu sagen hat, wenn es da heißt, undankbar, den Eltern ungehorsam. Sind wir das nie gewesen? Merkt ihr was? Ja, das ist der Zeitgeist, das liegt in der Luft. Diese Dinge, wenn wir nicht ganz bewusst Buße tun und uns von uns abwenden von diesen Dingen, dann beeinflussen sie auch die echten Gläubigen. Obwohl hier eigentlich die Scheingläubigen, die Namenschristen im Bild sind. Denn es heißt ja, sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht oder Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Ja? Sie sind nicht wiedergeboren, sie haben nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Aber dennoch, auch mancher wiedergeborene Christ lebt in Dingen, die ähnlich sind. Unversöhnlichkeit, auch das gibt es. Die Menschen werden sich selbst lieben. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ist es nicht bei uns auch oft so? Dass wir vergnügungssüchtig sind und bekennen, doch dem Herrn nachfolgen zu wollen. So unsere Zeit, unser Leben nicht dem Herrn weihen. Also diese Dinge reden zu uns allen. Aber sie zeigen einfach auch, die Christenheit in der letzten Zeit ist nicht eine herrliche, erweckte, kraftvolle Christenheit, sondern es ist eine Christenheit, die weit weggekommen ist von dem Vorbild der Apostel. Ich lese noch aus dem 2. Timotheusbrief, dem 4. Kapitel, eine weitere Prophetie auf unsere Zeit. Da heißt es, denn es wird eine Zeit kommen, Vers 3, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ihr Lieben, das ist genau unsere Zeit. In der westlichen Christenheit haben die Leute keine Lust mehr, auf die Bibel zu hören und biblische Lehre zu hören. Sie haben es viel lieber, wenn jemand sagt, mir hat etwas geträumt, ich hatte eine Vision, Gott tut große Dinge. Ja, das hören sie gerne, Legenden, erfundenes Zeug. Aber das Bibelwort, das sie zur Nüchternheit, zur Buße, zur Treue aufruft, das hören sie nicht mehr gerne. Zur Selbstverleugnung, das will man doch heute nicht mehr hören. Und in diesem Zeitgeist stehen wir auch als Gläubige in der letzten Zeit. Und das bedeutet, die letzte Zeit ist eine Zeit des Niedergangs, der Verführung, des Verfalls in der Gemeinde, nicht eine Zeit, wo alles immer herrlicher wird. Und auch hier gilt wieder, wenn wir herumschauen in der Christenheit und prüfen, hat die Bibel recht? Ihr Lieben, wir müssen doch ehrlich sagen, sie hat recht. Ja? Es geht rückwärts, nicht vorwärts mit den Christen. Und selbst die treuen Christen müssen kämpfen gegen diese Strömung, alles immer lockerer zu nehmen, immer mehr vom Wort Gottes abzuweichen, sich selbst zu lieben, oder? Da sind wir hineingestellt in einen geistlichen Kampf gegen diesen Strom. Aber die Charismatiker, die führen diese Strömung geradezu an, die schwimmen ganz vorne mit. Verführung, nicht Erweckung. Das ist die Zukunftsperspektive und die Diagnose der Bibel für die endzeitliche Christenheit. Nun gibt es ein Problem für viele, gerade auch jüngere Christen oder die nicht so in der Bibel gefestigt sind. Das haben wir auch erlebt. Das Problem ist, die Charismatiker belegen ihre Dinge ja auch mit der Bibel. Sie führen immer wieder Bibelworte an für ihre Theorien, nicht nur Visionen. Und es klingt manches recht biblisch auf den ersten Blick. Und da haben wir ein Problem als bibeltreue Christen, ihr Lieben. Und dieses Problem besteht darin, dass viele Gläubige heute nicht wirklich gefestigt sind im Wort der Schrift. Dass viele Gläubige nicht unterscheiden können zwischen echt und unecht, weil sie zu wenig in der Bibel lesen und weil sie die Bibel zu wenig verinnerlichen. Es geht ganz gewiss nicht darum, dass wir bloß irgendeine äußere Leseleistung vollbringen, jeden Tag 5 Kapitel. Ja. Das alleine macht uns nicht fromm, das macht uns nicht gottesfürchtig. Aber ihr Lieben, wenn wir das Bibellesen vernachlässigen, wenn wir immer nur hier ein Verslein und dort ein Verslein lesen und die Bibel nicht auch mal im Zusammenhang kennenlernen und studieren, dann bleiben wir Unmündige, die hin und her geworfen werden können von jedem Wind der Lehre, wie es in Epheser 4 heißt. Und ich möchte hier ganz stark ermutigen und ermahnen, dass wir doch regelmäßig und intensiv Bibel lesen und Bibel studieren sollen. Und dazu gehört ganz klar dazu, dass wir uns vornehmen, die Bibel regelmäßig von vorne bis hinten, von 1. Mose bis Offenbarung 22 durchzulesen. Auch die Dinge, die man oft weglässt, die Namenslisten in 1. Chronik, ja, das ist so die, sollten wir auch lesen und sehen, dass das ganze Wort nützlich ist für uns, auch wenn manches vielleicht trocken ist. Wir brauchen einen Gesamtüberblick über die Schrift. Ich will euch sagen, warum. Weil die ganzen Irrlehrer, auch wenn man die Zeugen Jehovas nimmt, ja, andere falsche Lehrer, die katholische Kirche, die nehmen alle irgendwelche Bibelworte für sich. Aber was machen sie? Sie reißen sie aus ihrem Zusammenhang. Und sie verschweigen, dass für ihre Lehren immer wieder in der Bibel Dinge drinstehen, die das ganz klar widerlegen, was sie behaupten. Ja, sie nehmen also nur einzelne Bibelworte. Und da gibt es ganz wichtige Grundsätze der Schriftauslegung und des Verständnisses der Bibel, die wir beachten müssen. Das eine ist, dass wir alle Aussagen der Schrift zunächst einmal ganz wortwörtlich so nehmen müssen, wie sie gegeben sind und nicht sagen, das bedeutet eigentlich was ganz anderes. Dass wir auch sehen müssen, wenn Gott zu Israel redet, dann meint er Israel. Wenn Gott zu den Heidenvölkern redet, meint er die Heidenvölker. Und wenn Gott zur Gemeinde redet, dann meint er die Gemeinde. Diese drei Gruppen können wir von der Bibel her unterscheiden in Gottes Heilshandeln. Israel, die Gemeinde und die Heidenvölker. Ja? Und es ist zum Beispiel eine ganz große Verdrehung der Schrift. Wir sehen es zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, die sagen, die 144.000 aus der Offenbarung, das sind wir, die Zeugen. Aber wenn wir in der Offenbarung das lesen, dann steht da ganz klar 144.000 aus jedem Stamm des Volkes Israel. Da wird sogar noch jeder Name des Stammes genannt, 12.000 aus dem Stamm, aus dem Stamm. Wie kann dann jemand behaupten, das ist gar nicht Israel, das sind wir? Ja, das ist eine ganz klare Verdrehung der Schrift, weil Gott redet über Israel und diese Leute wenden es auf sich an. Ja, und deswegen müssen wir aufpassen, wem sagt Gott was? Was meint Gott wirklich? Und so müssen wir es auch nehmen. Und der zweite Grundsatz, der wichtig ist, wenn wir Irrlehren widerlegen wollen, das ist, dass wir zu jeder Lehre der Schrift nicht nur irgendeine Bibelstelle heranziehen dürfen, sondern wir müssen alle Bibelstellen auslegen und erfassen, die über dieses Thema geschrieben stehen. Ja? Also wenn wir reden über die Wiederkunft Jesu Christi, dann müssen wir jede einzelne Bibelstelle, die dieses Thema behandelt, nehmen, nebeneinander halten und sagen, was ist das Gesamtbild? Und ich darf nicht etwas lehren, wenn auch nur eine Bibelstelle dem klar widerspricht, was ich lehre. Das kann nicht sein, weil Gottes Wort widerspricht sich nicht. Ja, dann darf ich das nicht lehren. Dann muss ich eine Erklärung finden, die alle Bibelstellen harmonisch erklärt. Ja, dann erst kann ich sagen, das ist die Lehre der Bibel. Ja, wenn man das machen würde, zum Beispiel Krankenheilung, ja, im Alten Testament sagt Gott, ich bin der Herr, dein Arzt, wenn du gehorsam bist dem Gesetz, dann will ich keine der Krankheiten Ägyptens auf dich legen. Ja? Im Neuen Testament wird es aber nicht so gesagt. Es wird nicht gesagt, dass jeder, der krank ist, automatisch gesündigt hat und dass, wenn er gehorsam ist, er automatisch gesund wird. Ja? Das war Israel gesagt, aber nicht der Gemeinde. Und wenn ich dann sage, ja, Krankenheilung bedeutet, du musst einfach nur gehorchen, dann wirst du gesund, dann ist es keine biblische Lehre. Ja? Das stützt sich nur auf eine Stelle und nur aufs Alte Testament und berücksichtigt nicht, was im Neuen Testament gesagt ist. Ja? Und so sehen wir, die Irrlehrer nehmen irgendeine Stelle und sagen, da sagt das Wort Gottes etwas, aber sie versäumen, die ganze Bibel auszulegen. Und wenn wir das erkennen wollen, dann müssen wir selber die ganze Bibel kennen. Ja? Wie ist der Herr Jesus versucht worden vom Teufel, als er von der Zinne des Tempels sich herunterstürzen sollte? Was hat der Teufel da benutzt? Ein Bibelwort, ein Zitat aus dem Psalmen. Das ist interessant, aber er hat es aus dem Zusammenhang gerissen und er hat etwas weggelassen in dem Zitat. Ja? Und wie hat der Herr Jesus sich gewehrt? Wie hat er den Teufel abgewehrt? Der Teufel hat gesagt, es steht geschrieben, und der Herr Jesus hat gesagt, aber wiederum steht geschrieben. Ja? Er hat genau die Stelle genommen, die zeigt, deine verdrehte Auslegung stimmt nicht. Und das müssen wir können. Wir müssen unsere Bibel so gut kennen, wenn ein Charismatiker kommt und sagt, die Bibel sagt doch ganz klar das, dass wir dann sagen können, und wiederum steht geschrieben, hier zeigt die Bibel, dass es nicht stimmt, was du sagst. Versteht ihr? Deswegen studiert die Bibel, lest sie systematisch, lest einmal auch mit der Konkordanz zum Beispiel nach, was sagt die Bibel zur Taufe, was sagt die Bibel zur Bekehrung, da kann man ja Stichworte nachlesen in so einem Wörterverzeichnis, einer Bibelkonkordanz. Ja? Und dann merken wir plötzlich Zusammenhänge. Von 1. Mose bis Offenbarung, was sagt die Bibel, was lehrt sie wirklich? Ja? Und wenn wir das tun, Bibel studieren, systematisch lesen, dann werden wir auch gefestigt im Wort und gefestigt im Glauben. Und das brauchen wir heute ganz dringend. Wir brauchen Lehre, Unterweisung, auch in der Gemeinde, systematische Bibellehre, damit die Gläubigen sich nicht von irgendwelchen Betrügern mit ein paar Bibelworten ködern lassen. Ja, das wollte ich einfach nochmal ganz grundsätzlich sagen. Ja, und jetzt will ich mal einen zentralen Beweistext der Charismatiker und Pfingstler mit uns durchnehmen. Wenn sie sagen, es gibt eine große Endzeiterweckung und alle Menschen werden sich bekehren, dann berufen sich die Charismatiker dabei auch auf die Bibel. Und welchen Text nehmen sie als ganz wichtigen Text heran? Was meint ihr? Ich habe es schon erwähnt. Joel 3, ja? Joel 3, da steht es doch, sagen die Charismatiker, die Bibel lehrt doch, dass Gott am Ende der Zeit nochmal seinen Geist ausgießt auf alle Menschen. Und jetzt wollen wir mal Joel 3 miteinander aufschlagen. In manchen älteren Bibeln ist es Joel 2, der letzte Teil, das ist die Kapiteleinteilung ein bisschen anders. Ich habe die revidierte Schlachterbibel, da ist es Joel 3, Vers 1 bis 5. Und das lese ich jetzt mal mit uns. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Soweit also diese Weissagung. Wie gesagt, die Pfingstler sagen, hier steht, Gott wird seinen Geist ausgießen auf die ganze Menschheit. Jetzt frage ich euch, steht das hier wirklich? Schaut, denn jetzt müssen wir den Zusammenhang lesen, nicht nur diese fünf Verse, sondern wir müssen, eigentlich sollten wir Joel von Vers 1, Kapitel 1, Vers 1 bis zum Ende lesen, das will ich aber nicht machen, sonst wird es zu lang, aber lesen wir einfach nur mal die letzten Verse vor dieser Weissagung und die ersten Verse danach, dann schauen wir mal, was wir dann finden. Ich lese mal die letzten Verse, die unmittelbar vor dieser Weissagung geschrieben stehen. Ab Vers 25, Joel 2, und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben, mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Wer sind eure Söhne und eure Töchter? Wem gehören die an? Wer ist da gemeint? Was meint ihr? Es ist das Volk Israel, ganz klar. Ja? Es geht nicht um alle Menschen. Es geht um die Söhne und Töchter des Volkes Israel, das am Ende der Zeit wieder angenommen wird und den Geist Gottes bekommt. Ja, warum dann aber alles Fleisch? Was bedeutet denn das? Schaut, und wenn wir unsere Bibel kennen, dann wissen wir, im alten Bund unter dem Gesetz, da hatten nicht alle Gläubigen den Heiligen Geist. Wem war der Heilige Geist gegeben? Den Priestern, den Propheten und den Königen, soweit sie getreu waren. Ja? Diese drei wurden gesalbt und hatten den Heiligen Geist. Aber das Volk hatte den Geist Gottes damals nicht. Ja? Deswegen sagt Mose, als die 70 Älteste den Geist empfangen, wollte Gott, dass das ganze Volk weissagen würde. Ja? Das stand noch bevor, das kommt erst noch. Ja? Und jetzt sagt Gott in dieser letzten Zeit, wenn Christus wiederkommt, dann wird das Volk Israel als Ganzes den Geist Gottes empfangen. Alle, die sich dann bekehrt haben, nicht nur die Priester und die Führer, sondern auch die Knechte, die Mägde, die Söhne, die Töchter, sie werden alle den Geist Gottes empfangen. Ja? Das ist die Bedeutung von alles Fleisch. Und man kann überhaupt nicht sagen, das heißt alle Menschen auf der ganzen Welt. Und das sehen wir, wenn wir nach Joel 3 die nächsten Verse lesen. Ja? Ich lese mal Joel 4 ab Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, also so bezeichnet er diese Geistesausgießung. Ich wende das Geschick Judas und Jerusalems. Die sind gemeint. Da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Also es ist überhaupt nicht so, dass in der Endzeit die Heidenvölker den Geist empfangen. Sondern was passiert, was kriegen die Heidenvölker ab von Gott? Blutiges Gericht. Sie werden gerichtet werden, weil sie sich feindselig gegen Gottes Volk, gegen Israel gewandt haben. Ja? Also hier sehen wir, diese pfingstlerische Auslegung von Joel 3 ist eine Lüge. Sie ist Betrug. Sie ist überhaupt nicht in Übereinstimmung mit dem, was das Bibelwort selber wirklich sagt. Ja? Da geht es nämlich um ganz Israel und nicht um die ganze Welt. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja? Also da lassen wir uns nicht verführen von den falschen Lehren der Charismatiker. Ja? Auch wenn Petrus Joel 3 zitiert bei der Pfingstpredigt, da sagt er nicht, das hat sich schon erfüllt. Ja? Sondern er sagt lediglich, das ist es, was Gott gesagt hat. Warum kann es sich nicht erfüllt haben? Was fehlt denn? Was war denn in Pfingsten nicht der Fall? Die ganzen Zeichen haben gefehlt. Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne, die sich verhüllt, das war alles nicht zu Pfingsten. Das wird erst sein, wenn Christus wiederkommt am Ende der Zeit und wenn dann der Geist auf Israel ausgegossen wird. Ja? Also soweit eben diese Lehre, diese Auslegung von Joel 3. Und ich denke, das sollte für uns klar sein, eine Bewegung und ein Geist, der auf einer Lüge, auf einer Verdrehung der Heiligen Schrift aufgebaut ist, der seine ganze Berechtigung von einer falschen Auslegung der Bibel herholt, der kann nicht göttlich und echt sein. Ja? Das muss ein betrügerischer Geist sein, der solche Dinge bringt. Ich möchte nur noch erwähnen, weil das auch wichtig ist für Irrlehren, dass hier auch einfach etwas vermischt wird, was die Bibel ganz eindeutig unterscheidet. Die Bibel sagt sehr wohl, dass ganze Völker einmal zu Christus sich bekehren werden. Aber wann ist das der Fall? Das ist nicht in der Zeit der Gemeinde der Fall, sondern es ist der Fall, wenn der Herr Jesus als Messias, als König auf die Erde zurückgekommen sein wird. Dann werden ganze Völker ihn anbeten und sich zu ihm bekehren und nach Jerusalem ziehen. Aber nicht heute, ja, sondern dann, wenn das tausendjährige Reich errichtet ist. Ja. Und diese Verwechslung von Gemeindezeit und tausendjährigem Reich ist eine typische Falle der Irrlehrer. Ja. Wir sehen das bei den Zeugen Jehovas, die verwechseln das auch. Ja, wir sehen das aber auch bei der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat ganz schlimme Irrlehren in die Christenheit hineingebracht, indem sie einerseits etwas aus dem jüdischen Gesetz in die Gemeinde Jesu Christi hineingeschmuggelt hat, nämlich die falsche Priesterschaft. Ja. Die Bibel, das Alte Testament hatte ja gesonderte Priester. Und im Neuen Testament sagt die Bibel, alle Gläubigen sind Priester Gottes. Ja? Gibt keine gesonderte Priesterschaft mehr. Und die katholische Kirche hat aus dem Gesetz die gesonderte Priesterschaft übernommen und es ist ein Gräuel vor Gott. Und dann hat die katholische Kirche aus dem kommenden Zeit des tausendjährigen Reiches auch etwas gestohlen. Sie hat nämlich gesagt, die Kirche ersetzt Israel, und die Kirche muss stellvertretend für Christus die Königsherrschaft schon hier auf der Erde ausüben. Und was war die Folge? Dass die römische Kirche mit dem Schwert evangelisiert hat. Dass sie gesagt hat, uns müssen alle Könige gehorchen, wir können blutige Kriege mit den Heidenvölkern führen und sie unterwerfen und sie müssen den Glauben annehmen. Ja? Das war eine Folge dessen, dass sie gesagt haben, die Gemeinde herrscht als Königin auf der Erde anstatt Christus. Und das stimmt nicht. Ja? Versteht ihr, wir sind hier eine verfolgte Schar, eine Zeugenschar, nicht eine Herrscherschar. Herrschen wird die Gemeinde, wenn der Herr Jesus herrscht, nicht jetzt. Ja? Also der Teufel heißt nicht umsonst der Durcheinanderwerfer. Ja? Er vermischt und verdreht Dinge, die in der Bibel drin sind, sodass wir sie falsch verstehen. Und da müssen wir aufpassen. Ja, ich möchte einfach noch einmal auch geschichtlich kurz zeigen, dass diese Ausgießung eines falschen Geistes und diese falsche Deutung von Joel 3 immer wieder zu verführerischen Bewegungen geführt hat. Viele Leute kennen die Kirchengeschichte nicht. Es gab nämlich schon einmal eine Pfingstbewegung, schon zweimal. Das eine Mal war im 2. Jahrhundert die Bewegung von Montanus. Das war interessanterweise ein Zauberpriester. Ein heidnischer Zauberpriester, der sich angeblich bekehrt hat und der nachher Anhänger um sich gesammelt hat und hat gesagt, Joel 3 passiert jetzt, der Heilige Geist wird ausgegossen und Christus kommt zu meinen Lebzeiten noch nach Kleinasien und entrückt dort alle, die dorthin kommen und ihm treu sind. Und er hatte Prophetinnen, er hatte Anhänger, die in Zungen geredet haben, es geschahen Wunderheilungen. Ja, und dann hat er angekündigt, an dem Tag kommt Christus und holt seine Gemeinde. Und seine Anhänger hatten alles verkauft, waren in weißen Gewändern dorthin gekommen, wo er es gesagt hat und haben gewartet. Und der Herr kam nicht. Und das Erschütternde ist, die Leute haben sich nicht von ihm abgewandt. Sie haben nicht gesagt, das war ein Betrüger, sondern der Montanismus war noch 200 Jahre danach eine ganz starke Sekte. Die Leute wollten belogen werden, ja. Sie haben lieber den frommen Lügen geglaubt als der biblischen Wahrheit. Und dann gab es 1830 nochmal so eine pfingstlerische Erweckung, eine falsche. Und das ist auch interessant, da hat wieder dieser falsche Geist durch diese Erwartung von Joel 3, wir müssen den Geist ausgegossen bekommen, kam ein Geist über diese Leute. Es gab Zungenreden, Heilungen, Prophetenbotschaften. Und die Propheten haben geweissagt, Gott hat 12 Apostel ausersehen, die sollen die Gemeinde für die Wiederkunft Jesu Christi vorbereiten. Und die werden alle persönlich bei der Wiederkunft Jesu Christi dabei sein. Und diese Apostel haben da gewirkt, haben Leute gesammelt und dann starben die ersten Apostel. Und der Herr war nicht wiedergekommen. Und auch da war es wieder so, dass die meisten Leute diesen Betrug nicht durchschaut haben. Sie haben sich nicht gelöst von diesem Lügengeist, obwohl es ganz klar erwiesen war, dass es eine falsche Prophetie war. Sondern sie haben weiter festgehalten an der Verführung. Und wisst ihr, was daraus entstanden ist? Die einen, die haben dann gesagt, ja, Gott hat seinen Plan geändert, er beruft neue Apostel statt der Toten. Und das ist heute die neuapostolische Kirche, eine der schlimmsten Sekten und auch eine der zahlenmäßig stärksten Sekten weltweit und gerade auch in Deutschland. Ja? Die neuapostolische Kirche kommt aus einer pfingsterischen Falscherweckung Mitte des 19. Jahrhunderts, das wissen viele nicht. Ja? Und dann kam eben 1901, 1905 die Pfingstbewegung als eine falsche Erweckung, auch wieder mit falschen Propheten, mit Zungenreden, mit Heilungen, mit falschen lügnerischen Weissagungen über die große Erweckung. Und dann als Steigerung kam die charismatische Bewegung in den 60er Jahren, wo das Ganze auf die Großkirchen sich ausgeweitet hat und wo Hunderttausende und Millionen letztlich auf der ganzen Welt in diese Verführung mit hineingezogen wurden. Ja, aber das was anderes wollen wir auch noch miteinander besprechen. Dass nämlich letztlich das Wort Gottes auch ganz klar warnt vor einer endzeitlichen Verführung durch falsche Propheten. Und interessanterweise kommt das in dem charismatischen Bild der Endzeit überhaupt nicht groß vor. Ja, das wird, wenn, höchstens ganz am Rande erwähnt, dass ja da falsche Propheten sein müssen in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Wir werden gleich sehen, warum die Charismatiker das nicht behandeln, weil sie nämlich selber Gegenstand dieser biblischen Weissagungen sind. Wir möchten einfach noch einmal aufschlagen, Matthäus 24, und dort die Aussagen unseres Herrn Jesus Christus lesen über die Verführung in der letzten Zeit. Ich lese mal ab Vers 4, Matthäus 24. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11 und 12. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und dann Vers 24 und 25. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Es ist also eine ganz wichtige Lehre der Bibel, dass die Endzeit ganz besonders eine Zeit der Verführung sein wird und eine Zeit der falschen Propheten. Und es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Was bedeutet denn Verführung? Verführung bedeutet vom richtigen Weg jemanden wegführen. Ja? Ich sage immer, wenn ich dann in eine andere Stadt komme, auch hier bei euch, dann muss ich ja den Wegweisern folgen, damit ich den Weg finde. Und wenn jetzt irgendjemand kommen würde und würde die ganzen Wegweiser nach Halver zum Beispiel einfach in eine andere Richtung drehen, dann würde ich mein Ziel verfehlen. Ich käme nicht zu euch an. Ja? Ich würde irgendwo rumirren, auf ganz falschen Wegen. Und genau das tut der Teufel mit Hilfe der falschen Propheten. Er nimmt Gottes Wegweiser und verdreht sie in eine andere Richtung, damit die Gläubigen in die falsche Richtung laufen. Und der Herr Jesus sagt, das ist die Grundgefahr dieser letzten Zeit. Ihr Lieben, ihr kommt aus Verfolgung. Ihr kommt aus einem Land, wo bitterer und böser Druck auf die wahren Gläubigen ausgeübt wurde und sie in großer Not waren deswegen. Aber wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, hier im Westen, und es gilt aber für die ganze Endzeit, die Hauptgefahr ist die Verführung, dass ein falsches, ein leichtfertiges, ein oberflächliches Christentum gepredigt und verkündigt und gelebt wird, das nicht echt ist. Und vor dieser Gefahr warnt uns der Herr. Und diese Gefahr müssen wir ernst nehmen, auch in Bezug auf die charismatische Bewegung. Und dazu gehört noch ein weiteres Wort aus Matthäus 7, wo der Herr Jesus uns zeigt, wie wir die falschen Propheten erkennen können. Das ist ganz, ganz wichtig für uns in der Endzeit und ganz wichtig für die charismatische Bewegung. Ich lese mal Matthäus 7 ab Vers 15. Ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass ich so viele Bibelstellen anführe und euch ein bisschen lange strapaziere, aber ich denke einfach, diese Zusammenhänge müssen einmal von der Bibel dargestellt werden und ich hoffe, ihr könnt noch ein Weilchen folgen. Ja, ab Vers 15, Matthäus 7, da warnt uns unser Herr Jesus: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Und dann Vers 21 folgende: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist ein sehr ernstes Wort. Was sagt uns der Herr Jesus hier? Zuerst einmal sagt er uns, diese Propheten, die da auftreten, diese falschen Propheten, die Lügenpropheten, die sieht man nicht gleich als Lügenpropheten. Die haben das nicht als Schild um den Hals hängen. Sondern was sagt der Herr? Sie sind in Schafskleidern bei euch. Und was heißt das biblisch gesprochen, das Bild? Sie sehen aus wie echte Gläubige. Ja, da erkennt man nicht, dass das kein Christ sein soll. Im Gegenteil, die falschen Propheten sehen oft aus wie ganz besonders vollmächtige Christen. Wie Christen, die geradezu faszinierend sind in ihrer Gottesbeziehung, in ihrer Frömmigkeit. Die erzählen viele Dinge. Da denkt man, oh, so ein toller Christ. Ja, da bin ich ja mickrig dagegen. Da habe ich ja gar nichts vorzuweisen. Ja? So treten die auf. Ja? Strahlende Christen, scheinbar. Und der Herr Jesus sagt, lasst euch nicht täuschen. Es sind Wölfe, das heißt, sie sind gar nicht gläubig, sind nicht gerettet. Ja? Es sind Verführer, die euch vertilgen wollen. Und Paulus sagt dasselbe in 2. Korinther 11, ja? Die Knechte des Teufels, die Diener des Satans, verkleiden sich als Diener der Gerechtigkeit. Das müssen wir wissen, da müssen wir durchschauen durch diese Fassade. Ja, und dann zeigt uns der Herr Jesus, wie sehen diese falschen Propheten aus? Was sind ihre Kennzeichen? Die falschprophetische Bewegung in der Endzeit. Und das müssen wir ernst nehmen. Ja, wenn wir diese Aussagen der Bibel ernst nehmen, dann müssen wir sagen, in der letzten Zeit muss es eine falschprophetische Bewegung geben, die durch drei Eigenschaften gekennzeichnet ist. Sie weissagen im Namen Jesu, sie treiben Dämonen aus im Namen Jesu und sie tun große Wundertaten im Namen Jesu Christi. Und jetzt wollen wir mal ganz nüchtern schauen, wo gibt es heute eine Bewegung, wo diese drei Dinge praktiziert werden? Weissagungen, Dämonenaustreibung und Wundertaten. Ich will es euch sagen, es gibt keine andere Bewegung in der ganzen Welt als die Pfingst- und charismatische Bewegung, wo diese drei Punkte ganz genau praktiziert werden. Ja? Schaut ihr, der Herr Jesus warnt uns. Wenn wir die Schrift erkennen, dann merken wir, das sind die falschen Propheten. Zumindest sind sie eine Strömung, die da ganz stark in der Richtung wirksam ist. Vielleicht gibt es noch andere falsche Propheten in Zukunft, die noch Schlimmeres machen, aber auf jeden Fall sind das falsche Propheten der Endzeit. Ja? eine Erfüllung der Warnungen des Herrn Jesus Christus. Was sind denn falsche Propheten? Das wollen wir vielleicht auch nochmal erklären. Ein Prophet ist ein bevollmächtigter Sprecher Gottes. Wenn ein Prophet in der Bibel aufgetreten ist, dann hat er gesagt, so spricht der Herr. Und was er gesagt hat, war 100% Gottes Wort. Und ein falscher Prophet? Ein falscher Prophet kommt auch und steht hin und sagt, so spricht der Herr. Und was er sagt, ist Lüge und Betrug. Wahrsagung, Gesichte des eigenen Herzens, so sagt es Gott im Alten Testament. Jeremia, Hesekiel, gibt es einige Aussagen über falsche Propheten. Ja? Also es wird Leute geben, die sagen, der Herr hat mir einen Traum gegeben, der Herr hat zu mir geredet, der Herr hat mir etwas Neues geoffenbart. Hört, o Volk Gottes, was ich zu sagen habe. Und der Herr Jesus sagt, hört nicht hin, es ist ein Betrüger. Und diese Situation haben wir heute. Gibt es die Leute, die sagen, mir hat geträumt, ich habe ein Gesicht gesehen, ich habe eine Botschaft von Gott und es ist Lüge, es widerspricht dem Wort Gottes, es ist Verführung. Und das verstehen wir eigentlich nur richtig, wenn wir merken, dass es auch ein Gericht gibt am Hause Gottes. Viele junge, unreife Christen verstehen das nicht, die sagen, Gott wird es doch gar nicht zulassen, dass es eine Verführung gibt. Ja? Wieso denn auch? Aber im 1. Petrusbrief steht ein Wort für gereifte Christen, das auch wichtig ist für das Verständnis unserer Zeit und der Entwicklungen in unserer Zeit. 1. Petrus 4, da heißt es in Vers 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns. Wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Ja? Und dort, wo in der Christenheit das Wort Gottes zunehmend außer Kraft gesetzt wird, dort, wo man einen Hunger hat, einen ungesunden Hunger nach tollen Erfahrungen, nach großartigen Offenbarungen, da sendet Gott Gericht und lässt es zu, dass ein falscher Geist die Leute irreführt. Wie war denn das im Alten Testament, als die Leute gemurrt haben und wachteln wollten, als sie gesagt haben, ich habe keine Lust mehr auf das langweilige Manna, immer nur Manna. Gott hat Wachteln gegeben. Sie durften Fleisch essen, bis sie satt waren und zu viel hatten. Aber war das Gottes Gnadengabe? Das war ein Gericht. Ja? Und so ist es auch mit denen, die die echte Kraft des Heiligen Geistes, das wahre Wort Gottes verschmähen, die gerne etwas Höheres, etwas Besseres, etwas Tolleres und Beeindruckenderes hätten. Gott lässt es zu, dass sie solche Dinge bekommen, aber es ist ein Gericht und es ist etwas Falsches. Und das ist die Not in der heutigen endzeitlichen Christenheit, dass wir Verführung haben, weil die Gläubigen nicht mehr das Wort Gottes in aller Einfalt befolgen und gehorchen, ihm gehorchen wollen. Ja, ich möchte einfach auch noch zum Ende etwas sagen über diese Zusammenhänge der letzten Zeit, in denen die charismatische Bewegung letztlich auch einmündet und wo sie hinführt. Das Ganze hat ja ein Ziel, das hat ja einen Sinn, warum diese Dinge letztlich zugelassen wurden und warum sie so mächtig wirksam sind. Ja? Wir können ja sagen, die charismatische Bewegung wächst ständig, die hat ständig Zulauf. Ja? Die ist kein Auslaufmodell, wie man so sagt, ja? Sondern im Gegenteil, das wächst. Aber warum? Warum wächst es? Und wir müssen einfach eines sehen, dass eben diese falschprophetische Bewegung der Charismatik gebraucht wird in den antichristlichen Entwicklungen dieser Zeit. Die Bibel sagt, es müssen zwei Dinge geschehen in der Endzeit. Die Hure Babylon, die Große, muss wachsen und sich vollends entfalten. Und wer die Auslegung der Schrift sich tiefer befasst hat, die Hure Babylon, wie sie in der Offenbarung geschildert wird, diese Frau, diese lästerliche Frau, die auf dem Tier sitzt, das sagt die Bibel ganz klar, das ist die römisch-katholische Kirche. Ja? Die Bibel sagt nämlich, dass das Tier ein Reich ist und dass der König dieses Reiches in der Stadt mit den sieben Hügeln residiert. Ja? Und jeder wusste und weiß, wer die Stadt mit den sieben Hügeln ist. Das ist Rom. Ja? Und dieses Bild zeigt uns die katholische Kirche, wie sie nach der konstantinischen Wende, nach Kaiser Konstantin, nach der Anerkennung ein hurerisches Bündnis mit der weltlichen Macht eingegangen ist und sich auf diese Macht gesetzt hat und sie reitet und selber dabei zu Macht und Herrlichkeit gekommen ist, dort wo die wahren Christen immer die Verfolgten sein sollten, ja, die Machtlosen, die Zeugen Jesu Christi in der Welt. Ja. Also die katholische Kirche ist der Kern der Hure Babylon. Aber die Bibel zeigt, in der Endzeit muss die Hure Babylon ein riesiges Gebilde werden, das alle Völker, alle Religionen, alle Menschen umfasst. Und deswegen haben biblische Ausleger zu allen Zeiten eigentlich gesagt, die Hure Babylon, das bedeutet, es muss eine Welteinheitsreligion geben unter Herrschaft der katholischen Kirche, wo alle unter einem Dach zusammen sind, wo alle sagen, ja, wir beten doch zu einem Gott. Stimmt doch nicht. Der Gott der Muslime ist nicht derselbe Gott wie der Gott der Bibel. Der Gott der Hinduisten und der Buddhisten ist niemals derselbe Gott wie der Gott der Bibel, sondern es sind falsche Götter, sagt die Bibel, Götzen. Ja? Aber diese Religion wird einmal sagen, wir alle sind Kinder Gottes, wir alle beten den gleichen Gott an. Und ihr Lieben, das praktiziert die katholische Kirche heute schon. Ja? In Assisi gibt es Friedensgebete, wo katholische Priester und der Papst selber mit führenden Muslimen und Hindus und Buddhisten zusammen betet für den Frieden der Welt. Ja? Und sie alle beten angeblich zu dem gleichen Gott. Aber das ist der Satan, das ist nicht der wahre Gott der Bibel. Ja? Und versteht ihr, in diesem Sinn muss eine weltweite Bewegung wachsen, die letztlich auf den Antichristen und auf den Satan selber ausgerichtet ist, auf den Gott dieser Welt und nicht auf den wahren Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Bewegung muss größer werden. Und diese Bewegung wächst durch Verführung, durch einen Taumelwein der Unzucht, so steht es in der Bibel. Und genau da leistet die charismatische Bewegung bahnbrechende Dienste. Ja? Es ist interessant, dass die ökumenische Bewegung, ja, diese Bewegung der ungläubigen, gottesleugnerischen Scheinkristen, dass sie die charismatische Bewegung ausdrücklich begrüßt und gut geheißen haben und gesagt haben, das ist die Chance, die verschiedenen Christen verschiedener Prägungen unter ein Dach zu bringen, nämlich durch diese Erlebnisse, durch die Wunder, durch die Gefühle, durch die Lobpreischorusse, da kriegen wir eine Einheit, während wir in der Lehre uns nie einig werden. Ja, wenn wir die Lehre nehmen, dann gibt es keine Einheit. Aber wenn wir die Charismen benutzen, dann können wir die große Einheit aller Christen schaffen. Ja? Und genau das ist auch das Programm der Charismatiker und auch der Pfingstler. Die meisten Pfingstgemeinden sind heute in der Ökumene und im Dialog mit der katholischen Kirche. Die Charismatiker haben ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben, die Einheit des Leibes Christi, und dabei meinen sie katholische, orthodoxe, liberale Theologen aus der evangelischen Kirche, alle sollen sie zusammenkommen. Ja? Wir wissen ja von der Bibel, der Leib, das sind nur die Wiedergeborenen, die echten Christen, nicht die Namenschristen, alle die mal eine Säuglingsbesprengung bekommen haben und die mal sich in einer christlichen Kirche bekennen. Ja? Das sind doch nicht die Christen, ja? Sondern die Kinder Gottes, die geboren sind aus dem Geist. Aber hier wird gesagt, wir brauchen die Einheit von allen Christen. Das sagen die Charismatiker. Da haben sie auch Visionen, wo angeblich Christus weint über die Zerrissenheit der Kirchen und bittet, dass doch alle eins werden und sich alle versöhnen und alles Trennende beiseite gelassen wird. Dafür ist die charismatische Bewegung da, dass sie die Leute hineinverführt in die Ökumene, in die große Einheit aller falschen Christen. Und wisst ihr, was da auch ganz wichtig ist? Dass die charismatische Bewegung die Autorität des Wortes Gottes untergräbt und zerstört. Eine Grundlage der Reformation, eine Grundlage aller biblischen Christen war, die Schrift allein soll die Grundlage unseres Glaubens sein. Ja? Die katholische Kirche hat gesagt, die Tradition der Kirche, die Autorität der Päpste, die Offenbarungen der Mystiker und die Schrift. Ja? Drei oder vier Fundamente nebeneinander. Und die Evangelischen haben gesagt, nein, die Schrift alleine ist unsere Grundlage. Das ist unsere Autorität. Daran richten wir unseren Glauben aus. Und die Charismatiker und die Pfingstler weichen ab von dieser biblischen Grundlage. Sie sagen, nein, nicht nur die Schrift, sondern auch unsere Prophetenoffenbarung. Und in Zukunft wird noch hinzukommen, sondern auch das Wort unserer neuen Apostel. Ja? Wir haben das ja gelesen bei Rick Joyner, es sollen neue Apostel gesalbt werden. Ja? Und ich selber habe so einen charismatischen Verführer mitgekriegt, der sich hintenrum als Apostel bezeichnet hat und gesagt hat, ihr müsst euch mir unterwerfen. Ich bin ein Apostel Gottes. Ja? Und das ist eine zweite Autorität neben der Heiligen Schrift. Und letztlich nehmen die Charismatiker die Prophetenbotschaften wichtiger als die Heilige Schrift. Ihr Lieben, da könnt ihr hören bei den Charismatikern, oh, Gott hat mir geoffenbart, ich soll mich von meiner Frau scheiden lassen. Das mache ich jetzt. Ja? Und wenn man dann sagt, ja, aber die Bibel sagt, Gott hasst die Scheidung. Ja, nein, wenn Gott mir das geoffenbart hat, dann ist das schon richtig so. Versteht ihr? Ja? Diese Offenbarungen werden über die Bibel gesetzt. Die Leute folgen diesen Geistereingebungen mehr als dem Wort. Und damit ist das Fundament des evangelischen Glaubens zerstört. Und solche Leute, die auf Geistereingebungen hören statt auf das Wort, die sind ein leichtes Opfer für die katholisch-ökumenische Verführung. Ja? Denn nur das Wort hält uns beim Herrn. Nur die Lehre der Schrift hält uns auf dem richtigen Weg. Ja? Und die wird untergraben und zerstört durch die charismatische und Pfingstbewegung. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir sehen, hier sollen antichristliche Entwicklungen in der Christenheit vorbereitet werden. Auch zu den Wunderzeichen möchte ich noch etwas sagen. Ja? Wir haben ja gehört, die falschen Propheten werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn es möglich ist, viele zu verführen. Und wir hören immer wieder in der heutigen Zeit in Zeitungsberichten, dass charismatische Wunderheiler, teils aus Afrika, teils auch hier aus Deutschland, großartig auftreten und sagen, wir heilen die Kranken, bei uns könnt ihr die Wunder sehen, wie zur Zeit der Apostel. Ihr Lieben, lasst euch nicht verführen. Die Bibel zeigt ganz klar, dass in der Endzeit keine echten Wunderzeichen mehr zu erwarten sind, dafür aber falsche, betrügerische Zeichen und Wunder in Menge und Masse. Und es ist sehr nachdenkenswert, wenn wir Offenbarung 13 studieren, da zeigt uns die Bibel, dass die Menschheit einmal den Satan anbeten wird aufgrund eines Heilungswunders, eines großen Heilungswunders, dass die Wunde des Tieres geheilt wird. Versteht ihr? Passt auf, wenn hier die großen Wunderheilungen in der Endzeit propagiert werden. Hier in Lüdenscheid, gleich um die Ecke, habt ihr ja auch so ein Zentrum, ne, wo diese Verführung ganz groß herausgeschrien wird. Gott heilt auch heute noch. Ihr könnt das Wunder erleben. Ihr müsst nur richtig glauben. Vorsicht. Ja. Das sind die Wunderzeichen des Antichristen. Damit sollen die Leute irre gemacht werden, dass sie jedem Betrüger nachlaufen. Hauptsache, der heilt ein paar Leute. Ja. Dann muss es doch echt sein. Dann muss es doch göttlich sein. Aber nein, ihr Lieben, nicht in der Endzeit. Da warnt uns die Bibel vor falschen Zeichen und Wundern. Und zwar nicht nur einmal, sondern drei, vier Mal und mehr. Also das ist dieser endzeitliche Zusammenhang. Diese Bewegung dient dazu, auch wahre Christen zu verführen, ihren Glauben zu zerstören und sie reif zu machen für die Ökumene und für die Hure Babylon. Deswegen müssen wir uns von ganzem Herzen von dieser Bewegung und ihren Lehren fernhalten und absondern, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben können. Ja, ich möchte nicht abschließen mit der Verführung. Wir haben jetzt manches vielleicht gehört, was uns auch belasten kann, was uns auch bedrücken kann. Aber es gibt ganz klar auch eine Botschaft in der Bibel über die Endzeit, eine ermutigende Botschaft. Nämlich, dass mitten in diesen Irreführungen Gott einen treuen Überrest sich bewahrt, dass Gott auch noch treue Christen hat, die wirklich dem Herrn und seinem Wort nachfolgen und die von ganzem Herzen dem Herrn dienen wollen. Und diese Gläubigen, sie werden letztlich als Überwinder aus dieser Zeit der Verführung hervorgehen. Ich möchte dazu einmal noch lesen, Offenbarung 3, die Botschaft, die der erhöhte Herr Jesus Christus der Gemeinde in Philadelphia gibt. Und die Gemeinde in Philadelphia ist aus meiner Sicht prophetisch ein Bild für diesen treuen Überrest von echten Christen, die in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi dem Herrn noch nachfolgen wollen. Lasst uns lesen, was die ersten Verse aus diesem Sendschreiben besagen. Der Herr Jesus Christus sagt hier: Ich kenne deine Werke, Vers 8 in Offenbarung 3. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja, da gibt es solche, eine kleine Schar mitten in den Verführungsströmungen der Endzeit, die bezeichnet der Herr als treu. Denen kann der Herr bescheinigen, dass sie sein Wort bewahrt haben, dass sie seinen Namen nicht verleugnet haben. Wer sich zur Ökumene hält, der verleugnet den Namen des Herrn Jesus Christus. Der folgt einem anderen Christus nach. Und wer sich zur Charismatik hält, der bewahrt nicht das Wort Gottes, sondern ersetzt es durch gefälschte Prophetenworte. Aber es gibt noch solche in dieser letzten Zeit, bis der Herr Jesus wiederkommt, die sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Ihr Lieben, von diesen heißt es, du hast eine kleine Kraft. Das hat mich als Charismatiker immer gestört. Wenn ich dieses Wort gelesen habe, dann habe ich gewusst, hier sind nicht wir gemeint, weil wir haben ja die große Kraft, die Power, die Vollmacht, sondern hier sind andere gemeint. Heute verstehe ich das. Ja? Die wahren Gläubigen sind in der letzten Zeit eine kleine, bedrängte Schar. Die wahren Gläubigen können nicht glänzen mit großen Wunderzeichen, mit wachsenden Gemeinden und riesigen Scharen von Bekehrten, sondern die wahren Gläubigen, sie glänzen in der heutigen Zeit verborgen für den Herrn durch ihre Treue, durch ihre Lauterkeit, durch ihre Einfalt dem Herrn Jesus gegenüber und dadurch, dass sie dort, wo viele sich abwenden vom biblischen Glauben, dass sie dennoch dem Herrn treu bleiben. Ja? So haben übrigens mal die geistlichen Vorväter auch eurer Gemeinden angefangen, die Täufer, die in der Reformationszeit Blutzeugen wurden, weil sie lieber den biblischen Glauben verteidigt haben, als sich der Hure Babylon und der katholischen Kirche anzuschließen und ihre Grundsätze, die Gott sie gelehrt hatte, durch das Wort zu verleugnen. Ja? Und wir brauchen solche treuen und mutigen Zeugen Jesu Christi in dieser letzten Zeit. Und der Herr will auch sich einen solchen Rest von solchen Gläubigen bewahren. Und lass doch das unser Anliegen sein, dass wir da dazugehören, dass wir nicht mitmachen auf dem breiten Weg der Verführung und der modernen Christenheit mit ihren Methoden, mit ihren Wachstumswahn, wo sie den Herrn verleugnen, um Erfolg zu haben, sondern lasst uns ganz einfältig auf den uralten Wegen des biblischen Christentums, der Jesus-Nachfolge, weiterfahren und lasst uns bei dem inspirierten, geschriebenen Wort bleiben, statt die falschen Worte der falschen Propheten zu beachten. Das ist der Ansporn, den Gottes Wort uns, denke ich, hier geben will. Ja? Und wir werden dann Zeugen der Wahrheit Jesu Christi sein dürfen in einer Zeit, wo die Lüge immer mehr überhand nimmt. Und das ist ein Auftrag, den unser Herr uns ans Herz legen möchte. Möchte der Herr schenken, dass wir das alle persönlich und auch als Gemeinden tun, dass wir noch ein Licht für die Wahrheit Gottes sind in dieser von Verführungen immer mehr durchsäuerten Welt und Christenheit. Und ich denke, dann wird der Herr auch uns einmal loben können und wird uns das zusprechen können, dass wir sein Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet haben. Ja, ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten.